Mittlerweile investiere ich seit über 7 Jahren in die Anlageklasse Peer-to-Peer-Kredite, wobei ein Großteil meiner Reise und meiner Erfahrungen auf diesem YouTube-Kanal dokumentiert worden ist. Der Weg zum 100.000 Euro Peer-to-Peer-Portfolio ist dabei kein einfacher gewesen, da ich in dieser Zeit viele Fehler beim Investieren gemacht habe und fast ebenso viele bei anderen Investoren beobachten konnte. Aus diesem Grund möchte ich heute über 7 konkrete Fehler sprechen, die Investoren aus meiner Sicht versuchen sollten zu vermeiden, wenn diese in Peer-to-Peer-Kredite investieren. Welche das genau sind, das erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Gier ist gut, sagte Gordon Gekko 1987 im Filmklassiker Wall Street. Ich persönlich halte dagegen und behaupte, dass zu viel Gier uns dabei im Weg steht, unsere langfristigen Investmentziele zu erreichen, und ich kann dabei aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich dieser Gier bereits selbst zum Opfer gefallen bin. Dafür blicken wir zurück in den Oktober 2017, wo ich als kompletter Neuanfänger meine ersten 2000 Euro bei Bondora Portfolio Pro investiert habe. Geblendet von der anfänglich sehr lukrativen Rendite von bis zu 24% investierte ich daraufhin weitere 12.000 Euro innerhalb der ersten 12 Monate. Erst nachdem ich mich dazu entschieden hatte, mein Investment etwas zu konsolidieren und keine weiteren Gelder mehr nachgeschossen hatte, sank meine Rendite in der Folge von Monat zu Monat in den Keller. Zwar konnte ich mittlerweile meinen gesamten Einsatz wieder auszahlen lassen, allerdings ist Bondora Portfolio Pro bis heute mit einer Gesamtrendite von nur 1,39% mein historisch betrachtet schlechtestes P2P-Investment gewesen. Die schlechte Performance, die hätte ich wahrscheinlich so oder so erzielt. Was mich hingegen ärgert, ist, dass das finanzielle Ausmaß wohl deutlich geringer gewesen wäre, hätte ich mich nicht so sehr von meiner Gier in den Anfangszeiten blenden lassen. Dass große Renditeversprechen häufig einen gewissen Goldjägertrieb in uns auslösen, das ist auf der einen Seite irgendwie verständlich und auch nachvollziehbar. Welcher Investor will schließlich lieber Kredite mit 8% statt mit 14% Verzinsung in seinem Portfolio haben? Wenn man jetzt mal genau darüber nachdenkt, dann befinden sich die Renditeerwartungen bei Peer-to-Peer-Investments häufig in einem Bereich zwischen lohnt sich nicht und zu gut, um wahr zu sein. Am unteren Ende der Fahnenstange stellt man sich häufiger die Frage, ob andere Anlageklassen mit einem niedrigeren Risikoprofil nicht die bessere Wahl für das eigene Geld sein könnten. Das bedeutet, dass eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit bei der Verzinsung bereits im Vorfeld als eine notwendige Voraussetzung für ein Peer-to-Peer-Kredite-Investment angesehen wird. Nicht wenige Investoren, inklusive meiner Wenigkeit, haben daher diese scheinbar magische Grenze von 10% für sich etabliert, welche man bei einem Peer-to-Peer-Investment erwartet. Auf der anderen Seite hat die Erfahrung in der Vergangenheit gelehrt, dass zu hohe Verzinsungen häufig als ein Warnsignal zu verstehen sind. Sieht man sich die Liste von gescheiterten oder problematischen Peer-to-Peer-Plattformen an, dann waren das in der Regel Kandidaten mit überdurchschnittlich hohen Renditeversprechungen. Sei es Investio, Kützahl, Fastinvest, Crowdestor oder Lendermarket. Um diesen Fehler zu vermeiden, gilt es für uns Investoren, die Plattform im Vorfeld genau zu überprüfen und deren Geschäftsmodell und Risikoprofil kritisch zu hinterfragen. Aus diesem Grund sind diese Elemente auch ein zentraler Bestandteil meiner Erfahrungsberichte auf dem Blog, wo mögliche Warnsignale bereits im Vorfeld eines Investments hervorgehoben werden. Das Thema Cash Drag ist im Jahr 2024 deutlich präsenter gewesen als noch in den Jahren zuvor. Stellvertretend dafür stehen populäre Peer-to-Peer-Plattformen wie Peerberry, Robocash oder Esketit, die es häufig nicht geschafft haben, ein ausreichendes Kreditangebot für die größer werdende Nachfrage der Investoren zur Verfügung zu stellen. Von daher ist es vollkommen logisch und auch nachvollziehbar, dass man sich ab einem gewissen Zeitpunkt fragt, wie lange man noch sein nicht investiertes Geld auf einer Plattform herumliegen lassen will. Bei Esketit kam für mich dieser Zeitpunkt in diesem Jahr nach knapp 6 Monaten. Sieht man sich hingegen das Verhalten vieler anderer Investoren an, dann scheint der Geduldsfaden wohl deutlich kürzer zu sein. Auf der einen Seite kann ich das zwar nachvollziehen, gleichzeitig bin ich aber kein Befürworter davon, blindes Plattformhopping zu betreiben, welches sich ausschließlich nach der Verzinsung oder dem größten Kreditangebot richtet. Plattformen wie PeerBerry, RoboCash oder Esketit sind auch deshalb so sehr nachgefragt, weil diese in den letzten Jahren mit einer starken Portfolioqualität Renditen im zweistelligen Bereich ermöglicht haben. Wenn der Preis dafür ist, dass man temporär ein bisschen mehr Geduld mitbringen muss oder auch mal manuell ein paar Kredite auswählt, dann ist das aus meiner Sicht ein deutlich besserer Kompromiss, als sich auf weniger qualifizierte Plattformen einzulassen, nur um dann komplett investiert zu sein. Geopolitische Risiken haben in den letzten Jahren einen deutlich größeren Stellenwert bei meiner persönlichen Bewertung und bei meiner Kreditgeberauswahl bekommen. Exemplarisch steht hierfür das Beispiel vom Krieg in der Ukraine, wodurch allein über Mintos, PeerBerry, Twino und Debitum mehr als 137 Millionen Euro an kriegsbetroffenen Investorengeldern in Gefahr gewesen sind. Während PeerBerry knapp 3 Jahre später alle offenen Verbindlichkeiten zurückzahlen konnte, muss bei Mintos und bei Debitum hingegen mit Abschreibungen und Verlusten gerechnet werden. Für die meisten von uns kam der Kriegsbeginn in der Ukraine sehr überraschend, mich persönlich mit eingeschlossen. Dennoch muss man im Nachgang festhalten und sich auch selbstkritisch eingestehen, dass sich diese Eskalation schon viele Wochen vorher abgezeichnet hat. Entsprechend hätten wir also auch präventive Maßnahmen treffen können, um unsere Investments in Russland und in der Ukraine zu liquidieren. Meine Passivität, die hat diesbezüglich dazu geführt, dass jetzt knapp 1.000 Euro an russischen Krediten bei Twino festhängen und weitere 300 Euro an ukrainischen Krediten bei Debitum, wo es höchstwahrscheinlich zu realisierten Verlusten kommen wird. Seitdem stelle ich mir die Frage, ob sich zweistellige Verzinsungen wirklich für ein derartiges Risiko lohnen, was ich für mich persönlich mit einem klaren Nein beantworten kann. Mein geschärftes Bewusstsein dafür hat sich zum Beispiel bei Twino gezeigt, wo ich Ende letzten Jahres meine vietnamesischen Kredite vorzeitig verkauft habe. Ein halbes Jahr später folgte dann die Mitteilung der Plattform, wonach 2,8 Millionen Euro ins Inkasso wandern werden, während sich der Kreditgeber auf den Prozess der Insolvenz vorbereite. Den gleichen Ansatz, den habe ich auch für meine jordanischen Kredite auf Esketit gewählt, nachdem die Situation im Nahen Osten weiter eskaliert ist. Jeder Privatanleger kennt wahrscheinlich das berühmte Zitat von Investorenlegende Warren Buffett, dass man nicht alle Eier in einen Korb legen sollte. Aber wusstet ihr, dass dieser auch sinngemäß sagte, dass eine breite Diversifikation nur dann notwendig sei, wenn man nicht weiß, was man tue? Konzentration versus Diversifikation ist schon seit jeher ein Thema auf diesem YouTube-Kanal gewesen, bei dem ich mich immer für mehr Qualität und für weniger Quantität ausgesprochen habe. Und ja, auch heute noch bin ich der Auffassung, dass mehr Investoren diesem Mantra folgen sollten, anstatt ihr Glück wahllos auf über 20 Plattformen gleichzeitig zu versuchen. Aus diesem Grund hatte ich mich vor einigen Monaten auch dazu entschieden, vorübergehend meine Investments bei Fintown und bei Profitus auslaufen zu lassen, wenngleich ich aktuell keine substanziellen Argumente gegen diese Plattform besitze. Dieser Ansatz konzentriert sich dabei nicht nur auf die Plattform selbst, sondern auch auf die Kreditgeber. Bei Esketit setze ich ausschließlich auf die Assets von Avafin, auf Mintos vertraue ich Esto und bei Inka Marketplace konzentriere ich mich auf Kreditgeber wie Danarupia, ITF und Ibanka. Die Entscheidung für einen konzentrierten Ansatz hat allerdings durchaus auch seinen Preis. Zum einen erfordert es eine genauere Auseinandersetzung mit Plattformen und Kreditgebern, zum anderen kann auch bei diesem Ansatz ein möglicher Verlust nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Am Ende ist das für mich jedoch immer noch der bessere Weg, als prophylaktisch gleich von Beginn an einen möglichen Verlust bei maximaler Diversifikation mit einzukalkulieren. Und da ich in den letzten 7 Jahren sehr gut mit diesem Ansatz gefahren bin und bislang noch keine komplette Niete in meinem Portfolio besessen habe, werde ich diesen Ansatz auch bis auf Weiteres weiter fortführen. Eine Ergänzung zum letztgenannten Punkt ist die Tendenz einiger Investoren, häufig auf neue Peer-to-Peer-Plattformen zu vertrauen. Grundsätzlich muss ein geringer Track Record und ein kleiner Erfahrungsschatz nicht zwangsläufig ein Ausschlusskriterium sein. Schließlich wusste schon Trainerlegende Otto Rehhagel, dass es keine jungen und alten Spieler gibt, sondern nur gute und schlechte. Allerdings sind viele Peer-to-Peer-Newcomer häufig noch sehr stark unterentwickelt, bieten keinen wirklichen und erkennbaren Mehrwert an und die Risiken sind überproportional groß im Verhältnis zum möglichen Ertrag. Von daher prüfe, wer sich neu bindet und ob sich ein bisschen mehr Geduld am Ende doch auszahlen könnte, wenn die ersten aussagekräftigen Ergebnisse vorliegen. In diesem Kontext sollte zum Thema Otto Rehhagel noch erwähnt werden, dass dieser die Europameisterschaft 2004 in Portugal mit der zweitältesten Mannschaft des Turniers gewonnen hat. Damit Peer-to-Peer-Plattformen wachsen können, müssen diese entweder in bestehenden Ländern neue Marktanteile gewinnen oder aber in neue Länder expandieren. Dass es sich aus Investorensicht nicht unbedingt immer lohnt, dem Expansionskurs einer Plattform zu folgen, das hat sich in der Vergangenheit bereits mehrmals bestätigt. Mit mehr als 10 Jahren Markterfahrung hat Estate Guru im estnischen Heimatmarkt stets eine stabile Portfolioqualität besessen. Wenngleich auch diese mit einer Inkassoquote von aktuell 14% zuletzt deutlich nachgelassen hat. Das ist allerdings nichts im Vergleich zur Performance in Deutschland, wo sich derzeit mehr als 77 Millionen Euro an Investorengeldern im Inkasso befinden. Estate Guru hatte Deutschland vor einigen Jahren als Kernmarkt für die Expansion der Plattform identifiziert und viele Investoren, mich mit eingeschlossen, sind treu doof hinterhergelaufen. Zum Glück ist mir diese Geschichte eine Lehre gewesen, wenngleich auch eine ziemlich teure, die ich dann anschließend bei Heavy Finance deutlich besser machen konnte. Sieht man sich die monatlichen Performance Reports der Plattform an, dann sind historisch betrachtet die Kredite aus dem litauischen Heimatmarkt deutlich besser gelaufen als beispielsweise die Kredite in Polen. Und tatsächlich befinden sich aktuell auch nur 2 meiner insgesamt 40 ausstehenden Kredite aus Litauen im Inkasso. Das entspricht einer Quote von 5%, welche deutlich besser abschneidet als der Plattformdurchschnitt mit einer knapp 20%igen Inkasso-Quote. Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass das Wachstum in neuen Märkten zu unterstützen zwar einen durchaus löblichen Charakter besitzt, es aus Investorensicht allerdings eher wenig Sinn ergibt. Und zum Abschluss möchte ich noch auf einen vermeintlichen Fehler eingehen, den ich in den letzten Jahren leider zunehmend häufiger beobachte, nämlich das zu schnelle Aufgeben von Investoren, die sich aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen mit ihren Peer-to-Peer-Investments von der Anlageklasse als solches abwenden. Wie in diesem Video deutlich geworden ist, gibt es bei Peer-to-Peer-Krediten haufenweise Stolperfallen, welche uns Investoren viel Rendite kosten können, wobei ich auch persönlich schon mehrmals von diesen betroffen gewesen bin. Fehler zu machen gehört für mich aber zum Investieren und als ein Teil der Erfahrung mit dazu. Von daher glaube ich, dass eine wichtige Eigenschaft in unserer vermeintlichen Investorenkarriere nicht nur darin bestehen sollte, Fehler zu machen, sondern auch, wie wir mit diesen umgehen. Egal wie schlecht meine Investitionsentscheidungen manchmal gewesen sind und wie viel Rendite mich diese auch gekostet haben, am Ende habe ich mich immer versucht, selbstkritisch zu hinterfragen. Warum habe ich diesen Fehler gemacht und was kann ich daraus für mein weiteres Handeln und für meine nächsten Investitionsentscheidungen lernen? Leider scheint dieser Lernfaktor bei vielen Investoren aber nicht so stark ausgeprägt zu sein im Vergleich zur Enttäuschung, welche aus den eigenen Fehlern resultiert. Wenn ich euch nur eine Sache aus diesem Video mitgeben kann, dann begreift Fehler einfach als einen notwendigen Teil des Prozesses und der Erfahrung, welches euch beim nächsten Mal ermöglichen wird, das Ganze besser zu machen. Die Alternative, die sehe ich nämlich darin, dass viele Investoren einfach in die nächste Anlageklasse springen, sich dann dort die Füße verbrennen und am Ende wieder bei allem die Schuld suchen, nur nicht bei sich selbst. Das klang jetzt vielleicht alles ein bisschen hart, am Ende soll es aber wirklich nur eine positiv gemeinte Ermutigung sein, nicht immer sofort den Kopf in den Sand zu stecken, sondern stattdessen versuchen aus Fehlern zu lernen und daran zu wachsen. So, damit habe ich jetzt auch genug gelabert für heute. Jetzt bin ich gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren. Was sind die Fehler, die euch persönlich als erstes einfallen, die Investoren unbedingt bei Peer-to-Peer-Krediten vermeiden sollten? Schreibt mir gerne mal kurz euer Feedback in die Kommentare. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Haut rein, Leute. Ciao.